Hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema das Mindestlohngesetz, ein Thema für alle Arbeitgeber. Ja, wie immer, schöne Grüße aus Hamburg. Moin.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus dem sonnigen Hamburg.
Wie immer am Anfang Dank, den wir aussprechen wollen an Menschen, die uns geschrieben haben, so wie Yvonne Ludwig. Die hat uns nämlich geschrieben, ich höre ihren Podcast bereits seit mehreren Monaten, vornehmlich auch unterwegs im Auto. Gefällt mir richtig gut. Vor allem öffnet er auch einmal die Augen auf Dinge, die im Personaleralltag etwas in Vergessenheit geraten. Vielen Dank dafür, ich freue mich auf weitere Beiträge. Ja, darüber haben wir uns natürlich über diese sehr umfangreiche Bewertung sehr gefreut. Und dann hat uns noch Tessa Latzer geschrieben, ich bin tatsächlich fleißige Hörerin ihres Podcasts und finde ihn wirklich sehr hilfreich und informativ. Ja, auch vielen Dank für diese freundlichen Worte. Ja, bevor wir anfangen, Sie werden das nicht hören, aber es ist so, wir sind unterwegs. Wir sind normalerweise immer in meinem Büro, wo wir den Podcast aufnehmen. Jetzt sind wir im Stadtzentrum von Hamburg unterwegs und zwar in der Podcast-Box des Hotel Tortue in Hamburg. Ja, bisschen ungewohnt, aber irgendwie auch cool. Findet der Buchwald auch wahrscheinlich. Oder was sagt er dazu?
Was die Situation hier tatsächlich besonders macht, Sie könnten uns tatsächlich alle bei dieser Aufzeichnung zusehen, weil wir dann hier tatsächlich ein großes Fenster ebenerdig nach draußen auf den Fußgängerweg haben und hier fleißig Passanten vorbeilaufen. Plus eine weitere Fensterfront, die hier in einen Barbereich des Hotels zeigt. Und auch da jede Menge Menschen sitzen, die uns hier bei der Arbeit zuschauen. Das ist schon etwas anderes, als bei meinem Kollegen im Büro zu sitzen, weil wir da doch tatsächlich in etwas ruhigerer Atmosphäre beziehungsweise etwas abgeschiedener den Podcast aufnehmen.
Ja, und wir haben tatsächlich jetzt hier auch zwei Mikrofone, dass das Ganze auch noch ein bisschen anders macht. Und Hamburg ist natürlich voll und auch das Hotel ist voll, weil die, haben Sie bestimmt vielleicht schon mal gehört, die Konferenz Online Marketing Rockstars ist wieder in Hamburg. Tatsächlich bin ich kann nicht mehr sagen, wann das war, vor vielen, vielen Jahren da auch mal gewesen. Da war das aber eine sehr kleine Veranstaltung und war da in der großen Freiheit, auf der Reeperbahn tatsächlich. Aber schon damals, und das haben die auch jetzt wieder gemacht, mit sehr vielen interessanten und bekannten Personen, die da vor Ort kommen. Ich glaube, Dirk Nowitzki ist diesmal, glaube ich, dabei, habe ich gehört, und noch andere Leute. Den haben wir aber noch nicht gesehen heute.
Ich schaue gerade auch aus dem Fenster, weil da gerade der Fahrdienst für dieses Festival von einem bekannten Stuttgarter Automobilhersteller auch unterwegs ist. Ob da möglicherweise jemand Bekanntes auch noch zu erblicken ist. Also kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, ist auch die wunderbare Paulina Ruschinski hier am Fenster vorbeigelaufen. Hat uns allerdings nicht sonderlich beachtet, aber wir können das natürlich trotzdem erstens mit einem großen Lächeln und Lachen quittieren. Auf jeden Fall, Sie sehen, hier passiert um uns herum doch ein bisschen mehr und heute also in ganz lebendiger Atmosphäre und in ganz lebendigem Umfeld.
Ja, wir wollen natürlich auch gerne, dass Sie uns sagen, wie Sie das jetzt gefunden haben, dass wir hier in das Studio umgezogen sind sozusagen, also zumindest mal für einen Versuch. Schreiben Sie uns gerne, ob Sie das gut fanden, was Sie gut fanden. Natürlich freuen wir uns vor allen Dingen, wenn Sie es gut fanden, aber auch wenn Sie irgendwas nicht gut fanden, dann sagen Sie das auch gerne. Ja, das soll es aber jetzt der Vorrede auch genug gewesen sein. Wir steigen ein und ich habe, bevor wir zu unserem Schwerpunktthema kommen, ein neues Urteil mitgebracht und habe das mal überschrieben mit der Aussage oder auch der Frage, wer klaut, fliegt? Fragezeichen oder auch Ausrufezeichen oder auch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ja, wer klaut, fliegt, das ist aus meiner Sicht ein typischer arbeitsrechtlicher Mythos, weil das suggeriert, dass das ganz einfach ist und so einfach ist es tatsächlich nicht. Natürlich kann ein Diebstahl ein Grund für eine fristlose Kündigung sein, aber der Teufel steckt hier, wie Sie das natürlich kennen, wie so oft im Detail. Es gibt nämlich leider genügend Gründe, warum man sich als Arbeitgeber nicht entspannt zurücklehnen kann, wenn man in so einer Situation ist. Probleme gibt es leider genug. Wir wollen an dieser Stelle jetzt allerdings nicht darüber sprechen, dass es zu Problemen bei der Unterschrift unter eine Kündigung kommen kann. Dazu können Sie mehr in Folge 53 hören. Und es kann natürlich auch zu Problemen bei der Zustellung einer Kündigung kommen. Auch dafür übersprechen wir hier allerdings nicht. Das haben wir in Folge 46 getan. Zusammen mit einer Richterin vom Arbeitsgericht Hamburg. Die Links finden Sie nochmal in den Shownotes zu den einzelnen Folgen. Auch über die üblichen Probleme bei der Anhörung des Betriebsrats vor Ausspruch der Kündigung wollen wir heute nicht sprechen, sondern heute schauen wir uns die typischen zwei Probleme an, die mit einer Kündigung wegen Diebstahls verbunden sind. Und das ist an erster Stelle erstmal das Thema Beweis. Das erste Problem hängt nämlich damit zusammen, dass Sie als Arbeitgeber vor Gericht den vollen Beweis erbringen müssen, dass der Arbeitnehmer den Diebstahl tatsächlich begangen hat. Und solange der Arbeitnehmer den Diebstahl zugibt, was zugegebenermaßen eher selten der Fall ist, oder wenn es Zeugen für den Diebstahl gibt, was leider aus meiner Erfahrung auch relativ selten der Fall ist, dann wäre natürlich alles gut. Aber in allen anderen Fällen, was die häufigeren Fälle sind, da ist es oft so, dass es nur einen Verdacht gibt und Sie einen vollen Beweis für den Diebstahl vor Gericht gerade nicht erbringen können. Und in solchen Fällen sollten Sie unbedingt an die Verdachtskündigung denken, dass Sie hier nur den dringenden Verdacht des Diebstahls beweisen müssen, was erheblich leichter ist. Wie das genau geht, haben wir in Folge 6 unseres Podcasts, also schon vor einiger Zeit, erläutert. Und bezogen auf den Arbeitszeitbetrug finden Sie in unserer letzten Folge, in Folge 57, auch nochmal weitere Hinweise zu so einer Konstellation. Auch der Link zu diesen beiden Folgen stelle ich Ihnen in die Shownotes. So, das zweite Problem neben dem Beweis, das sich bei Kündigungen wegen Diebstahls auch immer wieder ergibt, ist die Frage, ob auch eine Kündigung wegen Diebstahls dann wirksam ist, wenn es nur um eine Sache von geringem Wert oder vielleicht sogar um Schrott oder Abfall geht. Genau mit den Fragen hat sich vor kurzem das Landesarbeitsgericht Köln beschäftigt. Hier ein Urteil aus August letzten Jahres. Sie kennen das, den Link kriegen Sie selbstverständlich auch in den Shownotes. Was war hier passiert? Wir haben hier einen Arbeitnehmer, der war am Tor seiner Firma bei der Kontrolle erwischt worden. Er hatte in seinem Rucksack unter Leergutflaschen und einer Plastiktüte versteckt einen 5 Kilogramm schweren Aluminiumzylinder. Der sollte verschrottet werden. Er hat den aber dann mitgenommen. Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer dann zum Verdacht des Diebstahls angehört. Und im Laufe der Anhörung und auch des späteren Verfahrens gab der Arbeitnehmer mehrere Erklärungen ab, wie dieser Aluminiumzylinder in seinen Rucksack gekommen ist. Und die widersprachen sich gegenseitig. Insbesondere hat er relativ intensiv behauptet, dass der Aluminiumzylinder der Firma seines Bruders gehöre. Der Arbeitgeber war allerdings von den Erklärungen des Arbeitnehmers wenig beeindruckt und kündigte ihn fristlos. Wie nicht anders zu erwarten war, klagte der Arbeitnehmer gegen die Verdachtskündigung vor dem Arbeitsgericht. Und das Arbeitsgericht hat dann auch zugunsten des Arbeitnehmers entschieden. Im Urteil hat das Arbeitsgericht geschrieben, dass der Diebstahl zwar grundsätzlich ein Grund für eine fristlose Kündigung sein könne, allerdings im Rahmen der Interessenabwägung, was das Gericht ja immer durchführt bei jeder Kündigung, da falle, sagt das Arbeitsgericht, besonders ins Gewicht, dass der Arbeitnehmer seit 36 Jahren, das ist natürlich auch zugegebenermaßen ziemlich lange, ohne Beanstandung für den Arbeitgeber gearbeitet hätte. Und hier nahm das Arbeitsgericht Bezug auf die sogenannte Emily-Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört. Ist aus dem Jahr 2010. Klar kriegen Sie den Link natürlich in den Shownotes. Und da hatte das BAG entschieden, dass eine fristlose Kündigung unwirksam sein kann, wenn ein Arbeitnehmender auf der einen Seite nur Sachen vom geringen Wert klaut und andererseits schon sehr lange und ohne Probleme beim Arbeitgeber beschäftigt ist. Dann habe sich der Arbeitnehmende nämlich, sagte das BAG in der Entscheidung, ein gewisses Vertrauenskapital erarbeitet und das sei in diesem Fall durch einen einmaligen Verstoß unter Umständen noch nicht ganz aufgebraucht worden. So, der Arbeitgeber verlor also vom Arbeitsgericht und war damit selbstverständlich nicht zufrieden und legte Berufung zum Landesarbeitsgericht Köln ein. Und wie hat nun das Landesarbeitsgericht entschieden? Das LAG hat die Entscheidung des Arbeitsgerichts abgeändert, dem Arbeitgeber Recht gegeben und die Kündigungsschutzklage abgewiesen. Und in seinen Orientierungssätzen im Urteil sagte das Landesarbeitsgericht Folgendes. Ich zitiere das jetzt mal wörtlich. Selbst wenn es sich bei einem Diebesgut hier einem ca. 5 Kilogramm schweren und bearbeiteten Aluminiumzylinder, um zu entsorgenden Schrott handeln sollte, kann die Entwendung der Sache, also der Diebstahl der Sache, eine fristlose Kündigung ohne Abmahnung rechtfertigen. Wenn nämlich der Arbeitnehmer mit dem in seinem Rucksack unter einer Plastiktüte versteckten Diebesgut versucht, die Tor- und Taschenkontrolle zu überwinden. Wenn er sich zur Rede gestellt, in Widersprüche verstrickt und die Arbeitgeberin belügt und wenn er vergeblich versucht, seinen Bruder als Entlastungszeugen zu instrumentalisieren, dann manifestiert er damit die Tatsache, dass er von der Verbotswidrigkeit und der Kündigungsrelevanz seines Tun wusste und dass er versucht hat, dieses Tun zu verheimlichen. Und dann sagt das Bundesarbeitsgericht weiter, in dieser versuchten Verheimlichung zeige sich der Unterschied zur sogenannten Emily-Entscheidung. Besonders spannend und sehr direkt ist, was das Landesarbeitsgericht zur Glaubwürdigkeit der Aussagen des Arbeitnehmers sagt. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da sagt das Landesarbeitsgericht nämlich Folgendes: Die Versuche des Klägers, sich zu entlasten und die Existenz des Zylinders in seinem Rucksack zu erklären, sind unglaubwürdig, widersprüchlich und daher nicht erheblich. Das gilt vor allem mit Blick auf die diversen Erklärungsversuche für die Behauptung, er habe einen Fremden, also nicht der Beklagten gehörende Zylinder zu Beginn der Schicht aus Versehen von außen in den Betrieb mitgebracht. Die Behauptung, er habe die 5 zusätzlichen Kilogramm in seinem Rucksack nicht gespürt und er habe gar nicht gemerkt, dass er da einen Zylinder mit sich geführt habe, ist evidenter Unsinn. Es ist nicht möglich, einen Rucksack aufzuziehen, ohne zu merken, dass er um 5 Milchflaschen in Anführungsstrichen schwerer ist als sonst. Hinzu kommen die wechselnden und offensichtlich unsinnigen Geschichten, wie dieser Zylinder von wem hergestellt worden sein soll. Zuerst wurde nach einem Telefonat mit dem Bruder vorgetragen, ein Goldschmied habe den Alu-Block bearbeitet. Dann erklärte der Kläger selbst, das sei wohl Unfug. Dann soll der Block in einer Werkstatt an einer Drehbank bearbeitet worden sein, wobei schon der laienhafte Blick auf die Form der Unterseite des Zylinders Zweifel aufkommen lassen, wie diese Form an einer Drehbank hergestellt worden sein soll und ob es dafür nicht einer Erodiermaschine bedarf. Da nur eine kleine Anmerkung von mir. Also ich hätte das nicht gemerkt, ehrlich gesagt, aber ich finde das sehr interessant, was das Landesarbeitsgericht hier alles weiß über Drehen und Erodieren. Dann sagt das Landesarbeitsgericht weiter so, dann berichtete der Kläger, seinem Bruder gehöre der Zylinder. Zuerst erklärte er hierzu, er wisse nicht, wofür der Bruder den Zylinder in seiner Firma verwenden wolle. Zuletzt bekundete er, er wolle es nicht sagen. Hinzu kommt, dass sich die Firma des Bruders als nicht recherchierbar erwiesen hat. Zusammengefasst hat der Kläger also einen Gegenstand, der der Beklagten gehörte, versucht, heimlich von Betriebsgelände zu schaffen, ohne dafür eine Erklärung zu haben, die den Sachverhalt als etwas anderes erscheinen lassen könnte als eine versuchte Unterschlagung bzw. einen versuchten Diebstahl. Er hat damit das Vertrauensverhältnis zur Arbeitgeberin erschüttert und diese Erschütterung noch weiter vertieft durch Erklärungsversuche, die teilweise unsinnig und über weite Strecken gelogen sind. Ja, das fand ich sehr beeindruckend, wie deutlich das Landesarbeitsgericht sich hierzu geäußert hat. Würde mir manchmal wünschen, dass das in anderen Urteilen auch der Fall ist. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, was lernen wir jetzt aus der ganzen Situation oder aus diesem Urteil? Naja, wenn ein Arbeitnehmer eine Sache klaut, die dem Arbeitgeber gehört, ist eine fristlose Kündigung auch dann möglich, wenn die Sache nur einen geringen Wert haben. Bevor Sie kündigen, sollten Sie sich aber zusammen mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht genau anschauen, was geklaut wurde, wie der Ablauf war, wie lange das Arbeitsverhältnis schon bestand und ob in der Vergangenheit schon Probleme im Arbeitsverhältnis bestanden haben. Nur so können Sie die Risiken einer Kündigung letztlich einschätzen. Und wenn Sie nur eins aus diesem Fall mitnehmen, dann sollten Sie bei solchen oder ähnlichen Konstellationen immer überlegen, ob eine Verdachtskündigung nicht besser ist als eine normale Tatkündigung. Auch das sollten Sie natürlich dringend vorab mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht besprechen. Wenn die Kündigung nämlich erstmal raus ist, ist es für solche Überlegungen naturgemäß zu spät. Gegebenenfalls sind Sie nämlich so ein Risiko eingegangen, das durch eine gute Beratung und Vorbereitung der Kündigung hätte vermieden werden können. Ja, das zu aktuellem aus der Rechtsprechung. Ich gucke mal mit einem halben Auge nochmal nach draußen, ob wir irgendjemanden Spannenden sehen, der hier vorbeiläuft. Das werden wir natürlich berichten. Aber wir wollen jetzt tatsächlich auch zu unserem Schwerpunktthema kommen, nämlich zum Mindestlohngesetz und wollen auch nochmal zeigen, dass das Mindestlohngesetz tatsächlich nicht nur für Arbeitgeber interessant ist, die in diesem Bereich vergüten, sondern auch für andere, also für alle Arbeitgeber. Tatsächlich, das war mir gar nicht so bewusst, hatte das Mindestlohngesetz Anfang des Jahres 10-jährigen Geburtstag, ist also zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Damals war der Mindestlohn 8,50 Euro, im Moment liegen wir ja bei 12,82 Euro und ich sag's mal ganz vorsichtig, es deuten sich weitere Erhöhungen an. Wir haben jetzt ja auch eine neue Regierung, die einen Koalitionsvertrag hat. Und das will ich Ihnen aber vortragen, was dazu da drin steht. Da steht also drin, für die weitere Entwicklung des Mindestlohns wird sich die Mindestlohnkommission im Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl an der Tarifentwicklung als auch an 60% des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten orientieren. Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar. Ja, wenn man das liest und sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dann sieht man mal wieder, welche Formulierungen gewählt werden, wenn letztlich Formelkompromisse gefunden werden müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass über diesen Satz, ich will nicht sagen Stunden, aber zumindest relativ lange gestritten worden ist, bevor der aufgeschrieben worden ist. Jetzt kann die SPD behaupten, was sie auch schon getan hat. Im Jahr 2026 wird der Mindestlohn bei 15 Euro liegen. Die CDU-CSU kann behaupten, und auch das wurde schon gemacht, eine konkrete Erhöhung habe man gar nicht vereinbart. Also letztlich müssen wir warten und schauen, was passiert. Natürlich berichten wir, wenn da irgendwas ansteht. Eins ist uns aber ganz klar, für Arbeitgeber hat der Mindestlohn und auch das Mindestlohngesetz erhebliche Auswirkungen. Und zwar auch für Arbeitgeber, die oberhalb des Mindestlohns vergüten und sogar auch deutlich oberhalb des Mindestlohngesetzes. Wir wollen deswegen einmal quer durch das Mindestlohngesetz durchgehen und Ihnen die wichtigsten Regelungen und die Bedeutung für die betriebliche Praxis näher bringen. Wir fangen vorne an mit Paragraph 1, wo der Mindestlohn geregelt ist und die Höhe. Ja, Frage ist, Paragraph 1 ist tatsächlich die rechtliche Anspruchsgrundlage für jeden Arbeitnehmer. Das heißt, daraus lässt sich ableiten, dass jede Stunde mindestens mit dem Mindestlohn bezahlt werden muss. Nächster Punkt, welche Arbeitszeit muss denn nun nach dem Mindestlohngesetz eigentlich bezahlt werden? Klar, grundsätzlich jede geleistete Arbeitsstunde, das ist klar. Und es gibt die gleichen Themen, die Sie auch sonst haben, wenn es um Bezahlung von Arbeitszeit geht. Das heißt, die Thematik, wie ist das bei Umkleidezeit? Wie ist das bei Reisezeit? Wie ist es bei Rufbereitschaft? Die haben Sie hier auch, die gleichen Themen, und die sind nicht anders zu behandeln, als wenn jemand mehr bezahlt kriegt als den Mindestlohn. Und wenn man sich jetzt die Frage hier anschaut, müssen Überstunden mit dem Mindestlohn vergütet werden? Dann gibt es auch hier erstmal die gleichen Fragen wie sonst bei Überstunden. Also die Frage, wurden die Überstunden angeordnet, wurden sie geduldet oder gebilligt? Wenn das so ist, dann müssen natürlich auch die Überstunden vergütet werden und dann eben natürlich auch mit dem Mindestlohn, wenn sowieso Mindestlohn vereinbart wurde für das Arbeitsverhältnis. Ich will Ihnen auch im Zusammenhang mit Überstunden und Bezahlung von Überstunden nochmal meinen Artikel ans Herz legen aus unserer Gruppe Arbeitsrecht für Arbeitgeber vom 2.5. Da können Sie ja auch nochmal reinschauen. Da habe ich auch noch einige Fragen behandelt. Was jetzt noch ganz wichtig ist, welche Lohnbestandteile sind jetzt mindestlohnrelevant? Was bedeutet das? Also, wenn ein Arbeitnehmender sagt, er bekommt nicht den Mindestlohn, welche Zahlungen sind dann zu berücksichtigen, um zu klären, ob der Mindestlohn gezahlt wurde oder nicht? Das ist auf jeden Fall nicht nur der Grundlohn, sondern es gibt noch viele andere Lohnbestandteile und da muss man jeweils im Einzelnen prüfen, ob die nicht auch mindestlohnrelevant sind. Das Bundesarbeitsgericht hat im Jahr 2016 einmal ein Grundsatzurteil gefällt und hat gesagt, es gelte ein umfassender Entgeltbegriff. Also alle Arbeitsleistungen, die, so heißt das, rechtlich im Sonalagma stehen, also die quasi für die Arbeitsleistung erbracht werden, die seien grundsätzlich geeignet, den Mindestlohn zu erfüllen. Das heißt, keine Vergütung im Sinne des Mindestlohngesetzes sind Zahlungen, die ausdrücklich nicht für die Arbeitsleistung gezahlt werden. Zum Beispiel eine Jahressonderzahlung wegen der Betriebstreue. Oder auch Zahlungen, die aufgrund Gesetzes gezahlt werden, wenn eine bestimmte Zweckbestimmung mit dieser Zahlung verbunden wird. Also zum Beispiel gibt es in § 6 Absatz 5 Arbeitszeitgesetz einen gesetzlichen Zuschlag für geleistete Nachtarbeit. Ja, das ist also nicht in den Mindestlohn einzuberechnen, sondern das wird zusätzlich zum Mindestlohn gezahlt. Jetzt will ich einmal ganz kurz zu einzelnen Zahlungen kommen, um zu schauen, wie das jeweils ist. Das ist allerdings nur eine Auswahl. Zu Sonderzahlung gilt das, was ich oben gesagt habe. Es hängt letztlich davon ab, erfolgt die Sonderzahlung wegen der Arbeitsleistung oder zum Beispiel wegen der Betriebstreue. Das muss man hier eben unterscheiden. Bei Zulagen und Zuschlägen ist es letztlich umstritten, ob die auf den Mindestlohn angerechnet werden können. Wohl eher ja, hat zumindest das Bundesarbeitsgericht zu einer arbeitsvertraglich vereinbarten Sonn- und Feiertagszuschlag gesagt im Jahr 2018. Auch das stelle ich Ihnen nochmal in die Shownotes. Anders ist es beim gesetzlichen Zuschlag für Nachtarbeit, das hatte ich oben schon mal gesagt. Bei vermögenswirksamen Leistungen und Zahlungen zur betrieblichen Altersvorsorge, die sind nicht anrechenbar auf den Mindestlohn. Und bei Aufwendungsersatz muss man jetzt wieder unterscheiden. Wenn der nur allgemein gezahlt wird, also für den Weg zur Arbeit, dann ist er anrechenbar. Wenn allerdings konkrete Fahrtkosten erstattet werden, dann ist das nicht der Fall. So, bei Sachleistungen, zum Beispiel Gutscheine, Dienstwagen, Das ist nicht anrechenbar, weil das Mindestlohngesetz eine Zahlung in Euro verlangt. Und einen letzten Punkt zum Abschluss. Insbesondere dann, wenn sich der Mindestlohn erhöht, dann muss man immer schauen, wie sich das auswirkt auf ein geringfügiges Arbeitsverhältnis. Weil es kann ja passieren, dass durch die Erhöhung des Mindestlohns das geringfügige Arbeitsverhältnis in die Sozialversicherungspflicht reinrutscht und auch die volle Versteuerung eintritt. Deswegen muss man eben bei Mindestlohnerhöhungen immer genau aufpassen, wie sich das auf ihre geringfügig tätigen Arbeitnehmer auswirkt. Es macht also sehr viel Sinn, im Arbeitsvertrag zu regeln, dass Erhöhungen des Arbeitsentgeltes pro Stunde, wenn sie zur Überschreitung der gesetzlichen Entgeltgrenze für die geringfügige Beschäftigung führen, durch eine Verminderung der Arbeitszeit ausgeglichen werden. Also das macht sehr viel Sinn, dass Sie so eine Regelung in Ihre Arbeitsverträge für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer aufnehmen. Ja, jetzt habe ich wirklich lange genug geredet. Es ist auch immer noch kein spannender, zumindest habe ich keinen gesehen, vorbeigelaufen. Deswegen erhole ich mich jetzt mal und lasse mal meinen Kollegen dran, der mit weiteren Themen aus dem Mindestlohngesetz zu Ihnen kommt.
Kurze Korrektur. Also ich habe tatsächlich jemand sehr Interessantes gesehen, aber es ist tatsächlich ein Mandant von uns gewesen. Dementsprechend können wir jetzt auch nicht zu sehr in Details gehen, wer das jetzt gerade war. Aber der hat uns allerdings nicht gesehen. Aber ich fand das sehr interessant, den Herrn hier zu sehen. Dementsprechend hat auch das mir wiederum ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und auch das unterscheidet sich, wie gesagt, von der normalen Aufnahmesituation. Ich starte mal durch mit einer Vorschrift, die sich dann anschließt und einer Frage, wann ist denn der Mindestlohn eigentlich zur Zahlung fällig? Und da beschäftigen wir uns jetzt kurz mit Paragraph 2 des Mindestlohngesetzes. Also, wann muss der Mindestlohn gezahlt werden? Und der Absatz 1 sieht vor, dass Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, dem Arbeitnehmer den Mindestlohn entweder zur vereinbarten Fälligkeit zu zahlen. Vereinbarte Fälligkeit heißt also, was maßgebend ist, was bei Ihnen im Arbeitsvertrag oder in einem anwendbaren Tarifvertrag entsprechend geregelt ist. Wenn nichts vereinbart wurde, dann gilt § 614 BGB. Das bedeutet, dass die Vergütung nach Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte, also bei einer monatlichen Bemessungsgrundlage, nach Ablauf des Monats ausgezahlt werden muss. Und dann ist im § 2 Absatz 1 auch noch geregelt, dass der Mindestlohn spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, zu zahlen ist. Gibt es davon Ausnahmen? Ja, es gibt im § 2 Absatz 2 eine praxisrelevante Sonderregelung, und zwar für Arbeitszeitkonten. Die über die vertraglich vereinbarten Stunden hinaus geleisteten Arbeitsstunden können auf ein Arbeitszeitkonto gebucht werden. Soweit so gut. Die können dann später zum Beispiel Minusstunden verrechnet werden oder später vergütet werden, zum Beispiel am Jahresende oder wenn das Arbeitsverhältnis endet. Wichtig ist jedoch der Grundsatz, dass in das Arbeitszeitkonto eingestellte Plusstunden spätestens innerhalb von 12 Monaten, nachdem diese Stunden in das Arbeitszeitkonto eingestellt worden sind, beziehungsweise die Arbeitszeiten erfasst worden sind, auch in Höhe des Mindestlohnes abgegolten bzw. ausgezahlt werden. Was ist die Grenze? Was können Sie maximal in dieses bzw. auf das Arbeitszeitkonto an Stunden einstellen? Da ist das Gesetz auch relativ eindeutig. Die auf das Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden dürfen monatlich jeweils 50% der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nicht übersteigen. Und jetzt ein Punkt, der in der Praxis wirklich von herausragender Bedeutung ist. Die Vereinbarung über das Arbeitszeitkonto muss schriftlich, also klassisch 126 BGB, Stift auf Papier erfolgen. Der Praktiker fragt natürlich sofort, was ist denn mit der elektronischen Form? Wir sind doch in Zeiten der Digitalisierung. Können wir das Ganze nicht auch in Textform machen? Ja, das ist tatsächlich unklar. Zumindest ist die elektronische Form nicht explizit ausgeschlossen, sodass man hier verargumentieren kann, dass es allein aus diesem gesetzgeberischen Argument her möglich sein müsste. Vorsichtige Arbeitgeber sollten ja aber weiterhin die klassische, strenge Schriftform einhalten. Für was gilt jetzt diese Schriftform? Also grundsätzlich reicht eine einfache Regelung im Arbeitsvertrag aus. Und zwar in Bezug auf das Ob des Arbeitszeitkontos. Mit anderen Worten, das Ob des Arbeitszeitkontos muss schriftlich geregelt sein. Nicht der Schriftform unterliegt allerdings die Frage, wie das Arbeitszeitkonto konkret ausgestaltet ist. Ja? Das ist also etwas, wo Sie in der Praxis sehr aufmerksam sein sollten, dass hier das leidige Schriftformerfordernis hinsichtlich der Arbeitszeitkonten von Ihnen minutiös eingehalten wird. Was ist das Problem an der ganzen Sache? Ja, fehlt es an dieser Schriftform bezüglich des Arbeitszeitkontos? Ja, dann ist die Vereinbarung des Arbeitszeitkontos insgesamt unwirksam und § 2 Absatz 2 kann eben nicht zur Anwendung kommen. Das führt dann wiederum dazu, dass sich die Fälligkeit nach § 2 Absatz 1 des Mindestlohngesetzes richtet. Und die nicht rechtzeitige Auszahlung des Mindestlohns ist gemäß § 21 Absatz 1 Nummer 11 des Mindestlohngesetzes eine Ordnungswidrigkeit. Die kann mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden. Und das unterstreicht sehr deutlich, dass die Einhaltung der Schriftform arbeitgeberseitig wirklich dringend sicherzustellen ist.
So ist das. Auch relativ klar ist, das steht auch nochmal ausdrücklich drin, dass in § 3, nämlich Satz 1, dass der Mindestlohn noch unabdingbar ist. Das heißt, man kann nicht einfach vertraglich was anderes regeln. Da steht drin, Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine Geltendmachung beschränken oder ausschließen, sind insoweit unwirksam. Ja, was sind das für klassische Themen? Wir gucken uns mal einzelne Fälle an. Da geht es einmal um die Bezahlung von Überstunden beziehungsweise um die Nichtbezahlung von Überstunden. Dann das Thema Ausschlussfristen gucken wir uns einmal an und dann das Thema Erledigungsklausel, Generalquittung. Und das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, falls Sie nicht 100% aufgepasst haben, was natürlich nicht schön wäre. Aber falls Sie das noch nicht gemacht haben, jetzt müssen Sie aufpassen. Es gilt nämlich tatsächlich für alle Arbeitgeber, unabhängig davon, ob sie den Mindestlohn zahlen oder viel, viel mehr. Vorab nochmal ganz kurz der Hinweis, natürlich, wenn Sie zu wenig zahlen als der Mindestlohn oder eine Vereinbarung machen, wo drin steht, es wird weniger als der Mindestlohn gezahlt, dann ist das unwirksam. Und dann ergibt sich aus dem § 3, dass der Arbeitnehmer den Anspruch hat auf die Differenz zum Mindestlohn. So, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu Vereinbarungen, die die Geltendmachung des Mindestlohns beschränken oder ausschließen. Die sind unwirksam. Und jetzt kommen wir zum Thema Überstunden nochmal. Es finden sich ja durchaus in vielen Arbeitsverträgen Regelungen, wo drin steht, dass eine gewisse Anzahl von Überstunden, die klassischerweise im Monat erbracht werden, mit dem pauschal gezahlten Gehalt abgegolten sind, also nicht zusätzlich gezahlt werden müssen. Das ist möglich soweit, aber die Klausel ist dann unwirksam, wenn darin nicht geregelt ist, dass durch die Abgeltung der Mindestlohn nicht unterschritten wird. Und was ist die Folge? Alle Überstunden müssen bezahlt werden. Und wenn Sie jetzt sagen, na Moment mal, das gilt aber nicht für mich, meine Mitarbeiter bekommen ja viel mehr als den Mindestlohn, dann ist das falsch. Die Abgeltungsklausel für Überstunden ist immer unwirksam, wenn nicht geregelt wird, dass der Mindestlohn nicht unterschritten werden darf. Und zwar egal, wie hoch die Vergütung des konkreten Arbeitnehmenden ist. Auch wenn diese Vergütung deutlich oberhalb des Mindestlohns liegt. Zweites Thema, Ausschlussfristen. Wir haben ja schon oft was gesagt zur Wichtigkeit guter und wirksamer Ausschlussfristen im Arbeitsvertrag. Sie müssen das im Arbeitsvertrag haben. Ausschlussfristen, die nach Inkrafttreten des Mindestlohns vereinbart wurden, also nach dem 01.01.2015, und den Mindestlohn nicht ausnehmen, sind unwirksam. Ja, da steht ja immer drinne in den Ausschlussfristen, dass die Ansprüche verfallen, wenn sie nicht in einer bestimmten Frist geltend gemacht werden. Und da muss eben drinstehen, dass hiervon unter anderem die Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz ausgenommen werden. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie ist denn das bei Altverträgen, die vor Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes abgeschlossen wurden? Und da sagt zunächst mal die Rechtsprechung, naja, diese Ausschlussfristen sind nicht deswegen unwirksam, weil der Mindestlohn nicht ausgenommen wurde. Das konnte ja der Arbeitgeber auch gar nicht wissen, dass der Mindestlohn irgendwann kommt, also konnte er es auch nicht ausnehmen. Hört sich erstmal gut an, ja, ist aber im Ergebnis hilft es nicht ganz so viel. Bundesarbeitsgericht hat im September 2018 entschieden, dass Altverträge, die nach dem 1. Januar 2015 geändert wurden, da ist Vorsicht geboten. Also der Vertrag wurde ursprünglich vor dem 1. Januar 2015 geschlossen, aber dann nach dem 1. Januar 2015 geändert. Und da hat das BAG in dem genannten Urteil entschieden, dass bei Fortführung, da war es ein befristetes Arbeitsverhältnis, dieses Arbeitsverhältnis als unbefristetes Arbeitsverhältnis nach dem 1. Januar 2015, da sei der Maßstab für Neuverträge anzuwenden. Und wenn eine zuvor vereinbarte Verfallklausel, / Ausschlussfrist, erneut Gegenstand des Vertrages wurde, also des neuen Vertrages wurde, dann muss da der Mindestlohn ausgenommen werden. Und dafür reicht es tatsächlich auch aus, dass die Ausschlussfrist gar nicht ausdrücklich in dem Änderungsvertrag oder in der Verlängerung drinsteht, sondern es reicht aus, wenn da drinsteht, alle anderen Vereinbarungen aus dem Anstellungsvertrag bleiben gleich oder bleiben unberührt. Ja, und nach diesen Maßstäben gibt es kaum mehr einen Fall, in dem eine Ausschlussklausel eben nicht nach dem Maßstab für Neuverträge zu beurteilen wäre, sodass der Mindestlohn ausgenommen werden muss. Das betrifft also alle Arbeitgeber und nicht nur solche, die ihre Arbeitnehmenden mit dem Mindestlohn vergüten. In diesem Zusammenhang bieten wir Ihnen an, uns Ihre Musterarbeitsverträge zuzuschicken. Wir schauen uns das dann an, nicht nur die Ausschlussklausel, aber hier natürlich insbesondere die Ausschlussklausel, ob die wirksam ist, und machen Ihnen dann entsprechende Vorschläge. Und diese Erstprüfung ist kostenlos. So, auch andere Vereinbarungen, die den Mindestlohnanspruch beschränken oder ausschließen, sind ebenfalls unwirksam. Das betrifft zum Beispiel Aufhebungsverträge und Abwicklungsverträge. Die enthalten ja am Ende typischerweise eine Erledigungsklausel, auch Generalquittung genannt, wo drin steht, dass wenn alles erledigt ist, alles erfüllt ist, was in dem Aufhebungsvertrag geregelt ist, dass dann alle Ansprüche erledigt sind. Durch so eine Klausel kann aber nicht auf den Mindestlohn verzichtet werden. Und wenn von der Erledigungsklausel der Mindestlohn nicht ausgenommen wurde, dann ist die Klausel insgesamt unwirksam. Und das führt natürlich zu der negativen Situation, dass dann gegebenenfalls doch noch Ansprüche vom Arbeitnehmenden geltend gemacht werden können. Ganz wichtige Ausnahme von dieser Regelung, dass man auf den Mindestlohn nicht verzichten kann, ist, steht auch ausdrücklich im Gesetz drin, ist ein gerichtlicher Vergleich. In einem gerichtlichen Vergleich kann der Arbeitnehmende auf den Mindestlohn verzichten. Jetzt noch ein paar andere Regelungen aus dem Mindestlohngesetz.
Ja, und vorab wollen wir uns da nochmal kurz anschauen, was eigentlich die Mindestlohnkommission macht und wer eigentlich die Mindestlohnkommission ist und wie Empfehlungen der Mindestlohnkommission eigentlich in Gesetzesform umgesetzt werden. Wir hatten ja schon am Anfang kurz dieses Thema aufgegriffen. Der Gesetzgeber hat also im Jahre 2015 eine ständige, unabhängige Mindestlohnkommission eingerichtet. Diese Mindestlohnkommission wird alle 5 Jahre neu berufen. Sie besteht aus einer oder einem Vorsitzenden, 6 stimmberechtigten ständigen Mitgliedern aus dem Kreis der Sozialpartner und 2 beratenden Mitgliedern aus der Wissenschaft ohne Stimmrecht. Die Mitglieder sind hierbei weisungsfrei. Die Kommission hat zuletzt am 26. Juni 2023 die 4. Anpassung des Mindestlohns beschlossen. Damals in den Schritten 12,41 Euro zum 01.01.2024 und 12,82 Euro zum 01.01.2025. Das ist ja auch der Status quo. Für die Entscheidung über die Anpassung des Mindestlohns prüft die Mindestlohnkommission in einer Gesamtabwägung, welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen und Beschäftigung nicht zu gefährden. Bei ihrer Empfehlung für eine Mindestlohnhöhe orientiert sich die Mindestlohnkommission nachlaufend an der Tarifentwicklung. Die Mindestlohnkommission entscheidet hierbei alle 2 Jahre über eine Anpassung des Mindestlohns. Hintergrund hierfür sind wiederum üblichen tariflichen Entgeltanpassungen und die Möglichkeit zur Auswertung von Daten zur Lohnentwicklung, die derzeit, ja, das ist recht traurig, nicht jährlich zur Verfügung stehen. Der nächste Beschluss, und das ist jetzt höchst praxisrelevant, der Mindestlohnkommission, der steht zum 30.06.2025, also unmittelbar vor der Tür. Wichtige Frage für die Praxis: Führt denn eine Empfehlung der Mindestlohnkommission unmittelbar dazu, dass der Mindestlohn steigt? Nein, so einfach ist das nicht. Der Vorschlag der Mindestlohnkommission allein, der führt noch nicht zu einer Veränderung des Mindestlohns. Zusätzlich ist hierfür auch der Erlass einer Rechtsverordnung durch die Bundesregierung notwendig. Eine Beteiligung des Bundesrats ist aber nicht erforderlich. Die Bundesregierung muss den Vorschlag der Kommission einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterziehen und dabei insbesondere natürlich die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern berücksichtigen. Und vor Erlass der Rechtsverordnung erhalten die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, die Wohlfahrtsverbände sowie die Verbände, die wirtschaftliche und soziale Interessen organisieren, Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme. Die Bundesregierung kann den Vorschlag der Mindestlohnkommission inhaltlich nicht verändern. Verweigert die Bundesregierung den Erlass, bedarf es für einen höheren oder niedrigeren Mindestlohn eines neuen Vorschlags durch die Mindestlohnkommission. Wir dürfen also gespannt sein, wie der nächste Vorschlag der Mindestlohnkommission, der Ende Juni zu erwarten ist, ausfallen wird. Der nächste Themenbereich streift auch viele praxisrelevante Fragen, und zwar unter der Überschrift Kontrolle und Durchsetzung des Mindestlohngesetzes. Für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten eines Arbeitgebers sind die Behörden der Zollverwaltung zuständig. Die intern zuständige Behörde der Zollverwaltung ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS abgekürzt. Und zum Beispiel in 15 Mindestlohngesetz ist darüber hinaus geregelt, dass neben der FKS auch weitere Behörden, unter anderem die Deutsche Rentenversicherung, Finanzbehörden und die Bundesagentur für Arbeit, die Einhaltung des Mindestlohns durch eigenständige Einsichtsrechte überprüfen können. Welche Befugnisse hat denn die FKS? Insbesondere hat die FKS ein Betretungsrecht, ein Befragungsrecht und das Recht, Geschäftsunterlagen zu prüfen. Also insbesondere dann Einsichtnahme in Lohn- und Meldeunterlagen und Bücher und andere Geschäftsunterlagen zu nehmen, aus denen Umfang, Art und Dauer von Beschäftigungsverhältnissen hervorgehen bzw. abgeleitet werden können. Denn mal Butter bei die Fische, wir wollen uns jetzt die für Arbeitgeber praxisrelevantesten Vorschriften angucken. Da geht es zunächst mit § 16 der Meldepflicht los. Die Melde- bzw. Anmeldepflicht soll den Zollbehörden als zuständiger Kontrollbehörde die Überwachung der Mindestlohneinhaltung, insbesondere bei Beschäftigung mit Auslandsbezug, in bestimmten Branchen erleichtern. Die Branchen sind hierbei durch § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes definiert. Diese Meldepflicht bestehen nur für den Einsatz von Arbeitnehmern in den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen. Dabei handelt es sich um die Wirtschaftsbereiche Bau, Gaststätten und Beherbergung, Personenbeförderung, Logistik, Schausteller, Forstwirtschaft, Gebäudereinigung, Messebau, Fleischwirtschaft, Prostitutionsgewerbe und Sicherheitsgewerbe. Die nächste für die Praxis sehr wichtige Vorschrift ist § 17 des Mindestlohngesetzes. Und zwar geht es da um das Erstellen und Bereithalten von Dokumenten. Diese Dokumentationspflichten gelten grundsätzlich in den Branchen nach § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. Das sind also die Branchen, die ich gerade hier kurz genannt habe. Und im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen außerhalb von Privathaushalten. Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen kommt es nicht darauf an, dass die in einer bestimmten Branche sind, sondern für sämtliche geringfügige Beschäftigungsverhältnisse außerhalb von Privathaushalten gelten diese Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten. Welche Pflichten haben Sie als Arbeitgeber genau? Zunächst einmal steht da an allererster Stelle die Aufzeichnungspflicht. Aufzuzeichnen sind Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit. Die tägliche Arbeitszeit erfasst hierbei die vergütungspflichtige Arbeitszeit im Sinne des § 1 des Mindestlohngesetzes. Das heißt, sowohl die regulären Grundarbeitszeitstunden als auch etwaige Mehrarbeitszeitstunden. Was muss hingegen nicht aufgezeichnet werden? Beispielsweise müssen nicht aufgezeichnet werden Zeiten der Rufbereitschaft, sofern kein Abruf erfolgt, weil dies keine Arbeit im Sinne des Mindestlohngesetzes darstellt. Auch nicht aufgezeichnet werden müssen Fehlzeiten aufgrund von Krankheit, Urlaub oder Annahmeverzug. Wie, was und bis wann müssen Sie als Arbeitgeber die Arbeitszeit aufzeichnen? Wichtig ist, das Aufzeichnen von Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit muss grundsätzlich sehr genau erfolgen. Sie haben zwar als Arbeitgeber hier keine gesonderten Formvorschriften einzuhalten, so dass grundsätzlich auch handschriftliche Aufzeichnungen möglich und ausreichend sind. Wichtig ist, dass diese Aufzeichnungen spätestens bis zum Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages erfolgt sein müssen. Eine Aufzeichnung von Arbeitszeiten durch den Arbeitnehmer oder durch einen Dritten ist grundsätzlich möglich. Allerdings müssen Sie aufpassen, bußgeldrechtlich können Sie sich hier nur exkulpieren, wenn Sie als Arbeitgeber darlegen können, dass Sie den Arbeitnehmer hierbei sorgfältig ausgewählt, instruiert und überwacht haben. Die zweite wichtige Pflicht im Rahmen des Paragraphen 17 ist die Aufbewahrungspflicht. Die aufgezeichneten Arbeitszeiten sind von Ihnen in ihrer ursprünglichen Form für 2 Jahre aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsfrist beginnt jeweils mit Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages und endet 2 Jahre nach dem Tag, welcher dem Tag vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht. Sollte man nicht unterschätzen, eine ganz wichtige Frist bzw. Pflicht für Arbeitgeber. Und die dritte arbeitgeberseitige Pflicht in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Bereithaltungspflicht. Diese Norm verpflichtet Sie als Arbeitgeber, die erforderlichen Unterlagen in deutscher Sprache bereitzuhalten. Was sind das für Unterlagen bzw. was ist mit erforderlichen Unterlagen gemeint? Also erforderlich sind alle Unterlagen, aus denen sich ergibt, wer überhaupt einen Anspruch auf den Mindestlohn hat und inwieweit Sie als Arbeitgeber hierbei der Erfüllung dieses Mindestlohnanspruchs auch nachkommen. Also deshalb gehören dazu unter anderem Arbeits- oder Dienst- oder Werkverträge, aber auch Arbeitszeitkontenvereinbarungen. Und hinsichtlich der Erfüllung des Mindestlohnanspruchs sind beispielsweise Überweisungsnachweise, Quittungen und Abrechnungen bereitzuhalten. Also das ist schon etwas, was Sie als Arbeitgeber definitiv besonders ernst nehmen sollen. Und ja, es kommt dann das dicke Ende. Was ist denn eigentlich, wenn Sie diesen Pflichten nicht nachkommen? Und dann wollen wir zum Schluss noch gemeinsam auf die besonders praxisrelevanten Vorschriften der Paragraphen 19, 20 und 21 schauen. Zunächst auf den Paragraphen 19 und dabei geht es um den Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge. Mindestlohnverstöße können nämlich zur Folge haben, dass Sie als Unternehmer von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Und hiermit soll sichergestellt werden, dass nur solche Unternehmen zum Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge zugelassen werden, die das Ziel eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohnes mit umsetzen. Ab wann kann es zu einem Ausschluss bei der Vergabe öffentlicher Aufträge kommen? Voraussetzung für den Ausschluss ist eine verhängte Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro gegen Ihr Unternehmen. In jedem Fall muss die Dauer des Ausschlusses in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen. Auch besonders ist, der Ausschluss erfolgt bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung der Zuverlässigkeit. Ja, was heißt denn das jetzt wieder? Im Rahmen der Ermessensentscheidung über die Wiedererlangung der Zuverlässigkeit, da sind behördenseits die Schwere des Verstoßes, die Wiederholungsgefahr, die Folgen des Ausschlusses für Sie als Unternehmen sowie eine mögliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs zu berücksichtigen. Sie als Unternehmer sind hierbei für die Wiederherstellung der Zuverlässigkeit darlegungs- und beweisverpflichtet. Das sollte man nicht unterschätzen. Dann sind wir auch bei einer für Sie als Arbeitgeber besonders einschneidenden Vorschrift, nämlich bei den Bußgeldvorschriften des Paragraphen 21 MILOG. Wie Sie vielleicht wissen, kann die Verletzung von Pflichten nach dem Mindestlohngesetz als Ordnungswidrigkeit sanktioniert werden. Die Zollbehörden sind nicht nur für die Mindestlohnkontrolle, sondern auch für die Ahndung der Bußgeldtatbestände zuständig. Welche Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände sind hier besonders praxisrelevant? Da haben wir zunächst die Verstöße gegen Mitwirkungspflichten. Ordnungswidrig handelt demnach, wer mit Vorsatz oder Fahrlässigkeit eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt, das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet oder Daten nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt. Das leitet dann über zur nächsten sehr praxisrelevanten Fallgruppe der Verstöße gegen Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. Ordnungswidrig handelt auch, wer eine Aufzeichnung nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht mindestens 2 Jahre aufbewahrt oder entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält. Besonders praxisrelevant auch die nächste Fallgruppe der nicht und nicht rechtzeitigen Mindestlohnzahlung. Nach § 21 Absatz 1 Nummer 11 handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns verstößt. Dieser Bußgeldtatbestand erfasst dabei nicht lediglich die Nichtzahlung des Mindestlohns, sondern auch den Fall der nicht rechtzeitigen Zahlung des Mindestlohns. Und die abschließende Kernfrage in diesem Zusammenhang natürlich: Über welchen Bußgeldrahmen sprechen wir denn eigentlich? Ja, der Bußgeldrahmen richtet sich nach § 21 Absatz 3 des Mindestlohngesetzes und danach ist zu differenzieren, ja, Verstöße gegen § 21 Absatz 1 Nummer 11 und § 21 Absatz 2 können mit Geldbußen von bis zu 500.000 Euro geahndet werden. Alle weiteren Verstöße mit einer Geldbuße von bis zu 30.000 Euro. Und wenn die Begehung der Ordnungswidrigkeit lediglich fahrlässig erfolgte, dann fällt jeweils höchstens die Hälfte dieser Geldbußenbeträge an.
Ja, wenn Sie das alles gehört haben, dann denkt man sich doch, am besten wäre es ja, das Mindestlohngesetz ist gar nicht anwendbar. Und die Frage beantworten wir jetzt zum Abschluss der Folge. Wann ist denn überhaupt das Mindestlohngesetz anwendbar? Und vor allen Dingen, wann findet es keine Anwendung oder auf wen findet es keine Anwendung? Also natürlich für alle Arbeitnehmenden ist das Mindestlohngesetz anwendbar. Auch für Werkstudenten zum Beispiel, auch für Selbstständige, wenn sie nämlich im Ergebnis gar nicht selbstständig sind, arbeitsrechtlich, was gar nicht so selten vorkommt. Für Praktikanten ist es so, Grundsatz, das Mindestlohngesetz gilt. Eine Sache, die in diesem Zusammenhang wichtig ist, in § 1 des Nachweisgesetzes steht drin, dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer. Praktikanten, die nach § 22 Absatz 1 des Mindestlohngesetzes als Arbeitnehmer gelten, sind Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes. Das heißt, wenn Sie Praktikanten nach dem Mindestlohngesetz haben, dann müssen Sie auch einen Nachweis erstellen. Und wenn Sie es nicht machen, gelten die Bußgelder aus dem Nachweisgesetz. Ja, spannend ist natürlich jetzt die Frage, wann fallen denn Praktikanten nicht unter das Mindestlohngesetz? Und da müssen sie natürlich auch keinen Nachweis nach dem Nachweisgesetz erstellen und auch den Mindestlohn nicht zahlen. Vor allem folgende drei Fälle. Wenn nämlich ein Praktikum verpflichtend ist, auf Grundlage einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung oder einer gesetzlich geregelten Berufsakademie, dann findet das Mindestlohngesetz keine Anwendung. Oder Sie haben ein Praktikum von bis zu 3 Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums. Oder Sie haben ein Praktikum von bis zu 3 Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, wenn nicht zuvor schon ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbildenden bestanden hat. Und wer fällt sonst noch nicht unter das Mindestlohngesetz? Das sind zum Beispiel Personen nach § 1 Absatz 1 und 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Also das sind zum Beispiel Kinder, die noch nicht 15 Jahre alt sind und Jugendliche, die zwar 15 Jahre alt sind, aber noch nicht 18 Jahre alt sind. Weiterhin fällt nicht unter das Mindestlohngesetz Personen, die zu ihrer Berufsausbildung bei ihnen beschäftigt werden oder auch ehrenamtlich tätige Personen. Letzte Ausnahme, Mindestlohngesetz gilt nicht für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die unmittelbar vor Beginn der Beschäftigung langzeitarbeitslos gewesen sind. Langzeitarbeitslos bedeutet in diesem Zusammenhang 1 Jahr und länger arbeitslos gewesen sind. Da gilt der Mindestlohn zumindest in den ersten 6 Monaten der Beschäftigung nicht. Ja, heute eine deutlich längere Folge. Wir hoffen aber dennoch, die Folge hat Ihnen und Euch gefallen, vielleicht sogar mehr als sonst. Wir freuen uns über super Bewertungen. Wir freuen uns, wenn Sie uns folgen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie was dazu schreiben, wie diese Folge nun gefallen hat aus diesem besonderen Studio heute. Die nächste Folge, die wird es am 26. Mai geben. Und die hat das Thema, wie schaffen Sie es als Arbeitgeber, eine möglichst geringe Abfindung zu zahlen. Wenn Sie dazu Anregungen oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns die E-Mail-Adressen. Das kennen Sie, die finden Sie in den Shownotes. Ja. Bei einem Blick aus dem Fenster haben wir schon viele Leute vorbeigehen sehen, aber nichts, was jetzt noch erwähnenswert wäre. Deswegen bleibt letztlich nur noch, mich zu verabschieden aus dem Herzen von Hamburg. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss und auf Wiederhören. Auf bald.